Das optimale Vorstellungsgespräch.
Dauerwerbesendung.
Heute im virtuellen Studio der Björn Dobelmann. Er ist Personalleiter und Karriereberater. Er hilft Menschen, sich optimal auf das Vorstellungsgespräch, auf das Interview vorzubereiten. Und der Björn verfügt über mehrere Jahre Erfahrung im Bereich Human Resources und er weiß, was Menschen im Beruf erfolgreich macht und wo Menschen ihre Probleme im Beruf haben. Herzlich willkommen, lieber Björn, zu diesem Interview. Und ja, was macht das optimale Vorstellungsgespräch, das optimale Jobinterview überhaupt aus?
Ja, zunächst mal herzlichen Dank, dass ich bei dir dabei sein darf, lieber Ulrich. Das optimale Vorstellungsgespräch, ich würde es an den Zielen des Vorstellungsgesprächs festmachen. Was sind die Ziele des Vorstellungsgesprächs? Da ist einmal, dass ich den bestmöglichen Eindruck vermittle von mir, also dass ich den bestmöglichen Eindruck bei dem Unternehmen, bei dem ich mich bewerbe, hinterlasse. Und das Zweite, das vergessen viele und das vergessen und das rächt sich oft, ist, dass ich versuche im Vorstellungsgespräch all das über die Stelle herauszufinden, was ich wissen muss, dass ich am Ende des Vorstellungsgesprächs oder am Ende des Bewerbungsprozesses eine Entscheidung treffen kann, und zwar eine Entscheidung entweder für diese Rolle oder gegen diese Rolle.
Da hätte ich zwei Fragen zu. Entschuldigung, da hätte ich zwei Fragen zu, wenn es okay ist. Ja. Also die erste Frage, die ich habe, ist, wenn ich mich doch bewerbe, ja, dann möchte ich doch dort in dem Unternehmen arbeiten. Das ist doch, warum sollte ich mich nach dem Bewerbungsgespräch entscheiden? Das ist die Frage Nummer eins. Und die Frage Nummer zwei ist, sollte ich nicht schon vor dem Gespräch über das Unternehmen Bescheid wissen, zu dem ich überhaupt gehe?
Da sprichst du einen sehr guten Punkt an. Natürlich solltest du dich so weit wie möglich vorbereiten. Was du aber, wenn wir uns mal überlegen, was macht eine Stelle aus? Ich habe eine Stelle, das ist ein soziales Gefüge, in das ich eingebunden bin. Ich habe Leute, mit denen ich zusammenarbeite. Ich habe eine Tätigkeit. Und diese Tätigkeit, das alles, das kann ich nicht aus einer Stellenanzeige herauslesen. Das heißt also, vieles von diesen kritischen Informationen finde ich erst im Vorstellungsgespräch heraus. Und eins ganz besonders ist, den Vorgesetzten, den lerne ich erst im Vorstellungsgespräch kennen und den bekomme ich nicht über irgendwelche andere Art und Weise vorher präsentiert. Das heißt also, das ist eine Person, mit der ich sehr viel zusammenarbeiten werde, mit der ich auch sehr viel, die sehr viel Einfluss darüber hat, ob ich in meiner Rolle erfolgreich bin. Und diese Person kennenzulernen, ja, das ist eine der fundamentalen Aufgaben im Vorstellungsgespräch.
Bedeutet das auch, dass ein Vorstellungsgespräch nicht ein Vorstellungsgespräch des Bewerbers selbst ist, sondern auch ein Vorstellungsgespräch des Unternehmens?
Bam. Du musst dir vorstellen, Ulrich, am Ende des Gesprächs ist, damit ein Gespräch als mehr oder weniger zum Erfolg führt, braucht es zwei Entscheidungen. Es braucht die klassische Entscheidung des Unternehmens für den Bewerber, aber auch der Bewerber muss sich für das Unternehmen entscheiden und nur dann ist es auch eine gute Entscheidung. Stell dir vor, du bist jemand, der in einem Bewerbungsprozess geht und sich nur darauf konzentriert, einen guten Eindruck zu machen und dabei vergisst, die wichtigen Punkte für sich selber im Vorstellungsgespräch abzuklären. Ja, dann hast du nämlich auf einmal am Ende eine Situation, dass wenn dieser Bewerber diese Stelle nachher annimmt, kann es sein, dass es weder für den Bewerber noch für das Unternehmen ideal ist, weil er in ein Umfeld sich begibt, was nicht ideal für ihn ist oder für sie ist.
Okay, dann wie geht's dann weiter? Also man hat sich jetzt beworben, schriftlich beispielsweise, ja, vermutlich schriftlich. Es gibt aber auch Unternehmen, die sagen, wir hätten gerne Video. Habe ich auch schon gehört oder auch schon gesehen, ja. Und jetzt wird man zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen. Wie bereite ich mich jetzt darauf vor?
Also die Vorbereitung findet in verschiedenen Schritten statt. Der erste Schritt ist immer die Introspektive, also dass ich mir mal selber für mich überlege, was ist mir wichtig, was sind meine Bedürfnisse. Ja, da kommen ganz einfache Sachen rein, ja, wie viel Zeit kann ich für die Arbeit verwenden, in welcher Region in welcher Region kann ich pendeln, aber auch solche Dinge, wie arbeite ich, unter welchen Umständen leiste ich meine besten Ergebnisse? Ja, das kann zum Beispiel sein, dass ich jemand bin, der eigentlich relativ eng geführt werden muss, um gute Ergebnisse zu liefern. Ja, das sind solche Sachen, die muss ich mir vorher bewusst machen. Und wenn ich mir das mal ausgearbeitet habe, dann bin ich in der Lage, auch die richtigen Fragen zu stellen und die richtigen Dinge im Gespräch zu überprüfen, ob das bei dieser Stelle der Fall ist.
Okay, und das kommt im Laufe des Vorstellungsgesprächs, wird das angesprochen, beziehungsweise man kann sich da ein Bild machen.
Also es wird vieles lässt sich beobachten. Ja? Zum Beispiel, wie geht der Vorgesetzte oder der Hiring Manager, derjenige, der nachher auch der Vorgesetzte oder die Vorgesetzte werden wird, wie geht die mit jemandem um? Ja? Wie geht die mit mir um? Das sind Beobachtungen, die ich machen kann. Und auf der anderen Seite habe ich auch meine Fragen. Ja? Am Ende jedes Vorstellungsgesprächs ist so eine typische Aufforderung, welche Fragen haben Sie an uns? Ja? Und da muss ich mich darauf vorbereiten und da muss ich vorbereitet sein und die richtigen Fragen haben, die mir da gute Ergebnisse liefern.
Okay, fangen wir vorne an. Fangen wir vorne an. Du hast jetzt deinen Termin und jetzt, es heißt ja immer, der erste Eindruck zählt, weil für den ersten Eindruck gibt es keine zweite Chance. Kennen wir ja.
Ganz genau.
Und wenn der mal in die Hosen geht, dann ist es natürlich ganz, ganz übel. Mit was fängt das Vorstellungsgespräch an? Vielleicht mit Pünktlichkeit.
Also es gibt so ein paar Hygienefaktoren bei einem Vorstellungsgespräch, ja. Ich nenn's mal so Hygienefaktoren, weil wenn ich das, die helfen mir nicht, ja. Aber wenn ich sie nicht mitbringe oder wenn ich es nicht schaffe, das hinzukriegen, dann habe ich keine Chance im Vorstellungsgespräch. Wenn ich eine Viertelstunde zu spät komme, dann ist der Zug schon abgefahren. Ja, dann kann ich kaum mehr was bewirken. Genauso ist es mit der Kleidung. Ja, ich muss die richtige Kleidung haben für den Anlass. Ja, also es muss Kleidung sein, die zum Anlass passt, zum Unternehmen passt, auch in der ich mich auch wohlfühle, weil das kann nämlich, wenn ich feststelle, dass ich im Interview sitze und ich bin overdressed oder ich bin underdressed, ja, dann fühle ich mich unwohl, dann hemmt mich das und dann bin ich nicht in der Lage, ein Gespräch auf Augenhöhe aufzubauen. Und das ist
Also
ja das erste Ziel.
konkret ist, wenn ich jetzt beispielsweise mich als Kfz-Mechatroniker irgendwo bewerbe, ja, und fahre dann mit dem 2.000 € Armani-Anzug hin, dann kann es sein, dass der Eindruck, den ich da hinterlasse, der erste Eindruck vielleicht nicht der beste ist. Klar, keine
Ganz
Frage.
genau, ja.
Als Manager schaut die Welt wieder anders aus, aber ist es auch branchenabhängig? Das heißt, kann ich jetzt mit einem Anzug oder ist es sinnvoll, mit Anzug, Krawatte in ein Medienhaus gehen? Oder ist es eher, naja,
Also
vielleicht nicht so günstig?
mein Tipp dabei ist, wenn sich jemand bewirbt, dann schaut euch die Bilder, die das Unternehmen auf der Webseite veröffentlicht, an. Weil daran kann man sehr gut erkennen, wie möchte sich das Unternehmen präsentieren. Ja, das ist vielleicht, entspricht das nicht unbedingt der Realität, aber es zeigt, wie sich das Unternehmen präsentieren möchte. Und da kann ich mich als Bewerber dran anpassen, da besorge ich mir die richtige Kleidung und dann finde ich was gut zu mir passt und was auch irgendwie in diesen Stil passt. Und dann habe ich dieses Thema schon mal abgehakt und habe diesen Hygienefaktor, der nämlich und falsche Kleidung kann, ich glaube, das hat jeder schon mal erlebt, dass er irgendwo, ich weiß es nicht, mir fällt da immer die Geschichte ein, ich war mal auf einer Party, die war als Kostümparty geplant, dann wurde das abgesagt, das Kostümfest, und ein Gast hat das eben nicht mitbekommen und die kam im Kostüm und die war die einzige Kostümierte und die hat sich offensichtlich nicht wohlgefühlt auf dieser Party dann.
Ja, aber sie war bestimmt das Zentrum des Gesprächs. Also, ja?
Auf jeden
also,
Fall.
Also da hatte
ja.
sie den aber vollen Fokus aller anderen Teilnehmer wahrscheinlich.
Ja, genau.
Gut, was ist noch ein Faktor? Also Pünktlichkeit haben wir angesprochen, dann haben wir angesprochen, dass die Kleidung passen sollte. Ich könnte mir auch vorstellen, korrigier mich bitte, dass die Fingernägel vielleicht sauber sein sollten und vielleicht auch die Zähne geputzt sein sollten. Und vielleicht macht es auch durchaus Sinn, vorher mal in die Dusche zu springen.
Na klar, also das sind jetzt Sachen, die setze ich einfach mal von vornherein voraus, dass man so die normalen
Basics.
Umgangsformen im Vorstellungsgespräch auch beherrscht. Ja. Vielleicht eines, was gerne mal vergessen wird, insbesondere wenn man sich auf höhere Positionen bewirbt. Ja, man trifft andere Leute im Prozess, ja. Das kann zum Beispiel die Person am Empfang sein, an der Rezeption. Das können Leute sein, die einen irgendwo in ein Gesprächszimmer bringen und so. Hier sollte man sich immer bewusst sein, also ich mache das zum Beispiel so, ich frage immer die Rezeptionistin, welchen Eindruck hat dieser Bewerber oder diese Bewerberin auf dich gemacht? Ja, also da sollte man sich auch bewusst sein, man wird von Anfang bis Ende beobachtet.
Ja, spannende Geschichte. Das heißt, die Worte guten Tag, danke und bitte sollten zum normalen Repertoire
genau.
des Interviewers oder der interviewt wird, dazugehören. Ja, und vielleicht nicht so die Mundwinkel herunterziehen. Sondern
genau, und die Arroganz, warum muss ich hier 20 Minuten warten? Ja.
Genau. Bin ich hier beim Arzt oder was? Okay, also das sollte man nicht machen. Und gut, das ist der erste Eindruck. Und jetzt kommt das so ein Gespräch und es sind ja oftmals zwei, drei Interviewpartner, die dann einem gegenüber sitzen und man fühlt sich in der Regel ein bisschen unwohl. Ja, warum unwohl? Weil das vielleicht eine Situation ist, die wir normalerweise nicht kennen. Ja, weil
auch die Machtverhältnisse ziemlich ungleich verteilt sind. Ja? Als Bewerber durchlaufe ich diesen Prozess nämlich, ich würde mal sagen, in Abständen von im Schnitt 4 bis 5 Jahren, mache dann, ich weiß nicht, vielleicht 5, 6 Gespräche. Und die anderen, die mir, insbesondere die Personaler, die mir am Tisch auf der Gegenseite sitzen, die machen das täglich. Ja? Und dessen muss man sich bewusst sein. Ja? Wenn die jetzt irgendwo einen versuchen, in die Enge zu treiben oder wenn die versuchen, was rauszufinden, dann haben die gute Chancen, dass sie da auch Dinge hören, die ich eigentlich nicht sagen will, weil sie es einfach täglich machen. Ja, weil sie Profis darin sind. Und ich als Bewerber werde wahrscheinlich das Amateurstadium nie richtig verlassen.
Es sei denn, du trainierst ein bisschen. Ja.
Genau, und, ja. Und da helfe ich Leuten ja bei.
Ja, deshalb machen wir auch den Podcast, ganz klar. Ganz klar,
genau.
Ganz klar, ganz klar. Ja, wie kann man da helfen? Also oftmals fühlen sich ja Bewerber auch so als Bittsteller. Irgendwie so, ja, ich brauche den Job jetzt, denken die vielleicht, ja, weil
ja.
der alte Job, der wurde mir gekündigt oder ich bin gegangen oder Firma insolvent oder was weiß ich was. Und ich habe dann noch einen Kredit zurückzubezahlen und ich muss schauen, dass die Kosten gedeckt werden. Also mir geht das schon so ein bisschen als Bittsteller rein.
Also eigentlich sollte es nicht so sein, ja. Ich weiß, es passiert, ja. Aber mit der richtigen Vorbereitung kann ich mich so positionieren, dass ich eben nicht dieser Bittsteller bin. Und ich glaube, wenn ich diese zwei Ziele, die ich am Anfang erwähnt habe, die helfen da auch schon, in diese Richtung meine Gedanken zu strukturieren. Ja? Weil wenn ich sage, ich gehe in dieses Gespräch, um rauszufinden, ob diese Stelle etwas für mich ist, dann bin ich schon mit einem Fuß aus der Bittstellerrolle raus.
Also das Mindset ist ganz, ganz wichtig.
Ganz wichtig, ja. Und das lässt sich trainieren, ja. Also das lässt sich, durch Vorbereitung kann ich dieses Mindset mir erarbeiten, ja.
Okay, es geht man da rein und schüttelt man, ganz so blöde Frage, jetzt ist da eine Frau und ein Mann. Mhm. Schüttelt man jetzt erst der Frau die Hand oder erst dem Mann? Ich meine, es gibt so die Knicke-Regel, es gibt aber auch die Emanzipation. Wem schüttel ich zuerst die Hand?
Gute Frage. Habe ich mir jetzt noch nie so richtig Gedanken drüber gemacht. Ich würde eigentlich eher traditionell erstmal der Dame die Hand schütteln. Aber ich glaube nicht, dass es so einen großen Einfluss auf das Ergebnis hat.
Okay. Wie geht dann so ein Vorstellungsgespräch weiter? Ja, willkommen Herr Eckhardt, das trainieren wir das beide mal, ja. Willkommen Herr Eckhardt, schön, dass Sie da sind. Und nehmen Sie Platz, möchten Sie einen Kaffee oder ein Wasser? Ja. Und wie geht's dann weiter?
Dann kommt im Regelfall die erste Frage. Und zwar lautet die, erzählen Sie von sich? Oder warum haben Sie sich auf diese Stelle beworben? Oder es wird eine ganz offene Frage gestellt. Ja. Manchmal sagt man auch, stellen Sie sich kurz vor. Ja. Also das allererste, was ich als Bewerber im Vorstellungsgespräch machen kann, ist mich mal selber vorstellen. Und da ist es unheimlich wichtig, nicht in die Falle zu treten, den Lebenslauf nochmal runterzurattern. Ja, ich habe mal mit einem zusammengearbeitet, der hat das so schön gesagt. Ja, da geht man ins Vorstellungsgespräch, da rattert man dann erstmal seinen Lebenslauf nochmal runter. Und da habe ich gesagt, halt. Hier, das ist, du vergeudest hier eine große Chance. Ja, du hast jetzt die Chance, den Ton für das Gespräch zu setzen. Und den musst du auch setzen. Da kannst du Anker setzen, ja, wo die Leute unweigerlich automatisch drauf zurückkommen. Ja? Ich meine, es ist schon gut, sich am Anfang kurz vorzustellen, ja. Aber das sollte vielleicht ganz kurz die Herkunft, Familienverhältnisse und dann aber wirklich auf die Karriere gehen. Das sollte dann wirklich auf Punkte gehen, die ich weiß, weil sie in der Stellenbeschreibung erwähnt sind, die Leute interessieren.
Jetzt ist es so, Moment, jetzt ist es so, ich bin ja jetzt 58, nee, 57, ich weiß nicht, also egal, ja, wenn es nächstes Jahr hört, bin ich 58 und da habe ich natürlich einen Lebenslauf, der ellenlang ist, ja, keine Frage. Und fange ich dann bei der Geburt an oder beim Zeugnis oder erkläre ich oder sage ich, ja, ich bin auch Vorsitzender im Geflügelzüchterverein und beim Trachtenverein, da bin ich auch in der Blasmusik, ja.
Entschuldigung, das lasse ich alles weg. Okay. Das lasse ich alles weg. Ich mache mir vorher eine Liste von Punkten, die ich erwähne. Ja? Und wenn ich jetzt, weiß nicht, über 20 Jahre Berufserfahrung verfüge, dann fasse ich das in grobe Blöcke zusammen, die ich aber wirklich nur anreiße. Ja? Zum Beispiel in meinem Fall, wenn ich mich jetzt auf eine neue Stelle bewerbe, dann sage ich, die ersten 4 Jahre habe ich in der Rekrutierung gearbeitet. Oder die ersten 5 Jahre, ja. Und lass es dann so stehen und geh dann, ich mache sozusagen mach das auf sehr hohe Flughöhe und setze dann aber Anker, indem ich auf einmal sehr tief ins Detail gehe, ja. Und das, dann dazu kann ich die Stellenbeschreibung nutzen und kann sagen, ja, ich habe in der Rekrutierung gearbeitet, bin danach ins Human Resources gegangen. Und ich sehe, Sie suchen hier jemand, der schon eng mit Geschäftsführern zusammengearbeitet hat. In meinem vorletzten Job habe ich ganz eng mit dem Geschäftsführer zusammen riesengroße Probleme gelöst. Ja, da kann ich dann auf einmal die Flughöhe ändern und da mehr oder weniger damit einen Anker setzen. Ich mache dann weiter in meiner Selbstvorstellung. Ja, aber ich weiß ganz genau, auf diesen Anker werden die Interviewer wieder zurückkommen, weil das ist relevant für sie. Ja? Und damit leite ich das Gespräch schon mal als Bewerber in die richtigen Bahnen.
Frage, das heißt du sagst nicht nur, ich habe in der Firma A gearbeitet, war ich dafür zuständig, in der Firma B, da war ich dafür zuständig, in Firma C dafür, sondern du sagst auch konkret auf die Stellenanzeige bezogen, ich war in der Firma A und konnte denen helfen, weil oder habe diesen genau. jenes gemacht. Ja, das heißt, du sagst nicht nur, okay, das kann ich, so ganz platt, ja, das und das kann ich, kein Problem, ja, mache ich, sondern du gehst her und sagst, wir hatten das Problem und wir konnten dies oder jenes Problem lösen.
Richtig.
Und damit hast du, ich wiederhole es einfach nur, damit ich es auch verstehe, ein Anker gesetzt und du weißt ganz genau, die springen da drauf.
Die werden darauf, und die werden garantiert dann auch darauf
zurückkommen. Genau, und die fragen danach, ja, was haben sie denn da gemacht genau?
Und das Schöne daran ist, die Interviewer sind nachher der Meinung, sie haben einen richtig guten Job gemacht, ja, weil sie nämlich genau die Punkte rausgefunden haben, die sie hören wollten. Du als Bewerber hast das aber vorher dir schon so zurechtgelegt in deiner Vorbereitung, dass du sagen kannst, hey, hier habe ich was zu bieten, das platziere ich gleich mal in meiner Selbstvorstellung.
Frage ja. dazu, damit das Ganze auch flüssig über die Lippen kommt, ja. Oder über die Lippen geht, dann sollte man dieses Bewerbungsgespräch auch simulieren. Zu Hause vielleicht. Vielleicht vor der Kamera, dass man sich selbst aufnimmt oder mit jemandem trainieren, der sich ja damit auskennt.
Auf jeden Fall. Man sollte das wirklich üben. Und zwar vielleicht vom Spiegel, vor der Kamera. Wenn ich verheiratet bin, ein Ehepartner, eine Ehepartnerin, die etwas einfühlsam ist, ja, und sich das mal anhört, ja, aber das muss ich trainieren, das muss ich üben, das muss sich gut anfühlen. Insbesondere diese Selbstvorstellung, die ist sehr wichtig.
Wie lange soll so eine Selbstvorstellung sein? Und da gibt es ja etwas, das heißt Elevator Pitch. Ist das dann sowas Ähnliches wie ein Elevator Pitch?
Das ist sowas Ähnliches wie ein Elevator Pitch, und zwar ist das sollte etwas länger sein. Also der Elevator Pitch, der ist ja meistens so 30 Sekunden lang. Ja? Also so eine Selbstvorstellung sollte in gut 5 Minuten abgeschlossen sein.
Gut, und wenn man sich vorbereitet, dann fällt auch das Thema Blackout und Aufgeregtheit ja nicht mehr so, wiegt nicht mehr so schwer, sondern wir kennen ja die Situation vom Spiegel zu Hause oder von der Kamera und wo man sich selbst aufgezeichnet hat, und wenn ihr keine Kamera habt, dann nehmt einfach das Handy dafür. Ja, die Audioqualität ist völlig egal, die Videoqualität ist auch völlig egal. Nur schaut euch an, wie verhaltet ihr euch, wie ist eure Körpersprache? Ganz, ganz wichtige Geschichte. Also bitte nicht Hände verschränken, so, ja, ich fühle mich unwohl, sondern halt vielleicht mit offenen Händen arbeiten. Das kann eine Herausforderung sein, wenn man sich zum ersten Mal selbst sieht. Keine Frage. Nur, wenn wir uns selbst nicht mögen, wie sollen wir dann erwarten, dass der andere uns mag?
Also die Übung mit der Kamera ist in meinen Augen da ein sehr gutes Mittel, weil es einfach eine gewisse Verbindlichkeit schafft. Ja? Wenn ich mir das Ganze nur in Gedanken durch den Kopf rattern lasse, dann stelle ich mir das gut vor, obwohl es das vielleicht gar nicht ist. Ja? Und wenn ich es vor einer Kamera mache, dann hat das irgendwo eine gewisse Verbindlichkeit und ich weiß genau, die Kamera repräsentiert in diesem Falle dann einfach den kritischen Interviewer. Ja, und darum weiß ich, dass ich es gut machen muss.
Wenn wir uns dann mit einer Kamera beispielsweise auf das Vorstellungsgespräch vorbereiten, dann und diese Anker setzen, dann arbeiten wir ja schon mit Rhetorik. Und die können wir ja auch ein bisschen ausfeilen, dass es nicht so ist wie, ich war bei der Firma A und dann bei der Firma B und dann bei der Firma C und dann bei der Firma D und dann und dann und dann. Vielleicht geht es auch anders.
Je besser ich die Geschichte, die ich erzählen will, mir vorher im Bilde auch, im Kopf auch ausgemalt habe, umso flüssiger kommt das dann auch rüber. Also da führt dann das eine zum anderen. Das ist jetzt meine Erfahrung. Wenn sich jemand intensiv damit beschäftigt hat, wie er sich selbst vorstellt, und in meinen Augen ist das das Fundament für jedes Vorstellungsgespräch und darum muss ich das gut vorbereiten. Wenn ich das gut ausgearbeitet habe, dann habe ich es geprobt und dann ist im Regelfall auch die Rhetorik selber schon mal per se gar nicht so schlecht, ja, weil ich es mir vorher auch überlegt habe, weil ich es mir oft durchgespielt habe. Und also so richtig schlechte Rhetorik, gute Inhalte mit schlechter Rhetorik, das findet man eigentlich selten.
Ja, das kann ich nicht beurteilen, aber wenn du das sagst, dann ist das so. Und ich glaube, wenn wir, ja bitte?
Ich hätte noch einen zweiten Aspekt, den ich gerne hier anbringen möchte. Diese Selbstvorstellung führt dann meist in den nächsten Interviewteil. Und dieser nächste Interviewteil ist dann die Fragen des Unternehmens an mich. Und oftmals fließt das nachher eigentlich ineinander über. Ja, das ist nicht schlimm. Ja, das ist eigentlich gut, wenn das passiert, dann weißt du als Bewerber oder als Bewerberin, dass du die Leute gepackt hast, ja, dass sie jetzt sagen, okay, hier gibt's was, das interessiert mich so sehr, da würde ich jetzt gleich gerne tiefer drin einsteigen.
Und das geht genau auf die Ankerpunkte, die du vorher gesetzt hast.
Genau.
Und bei denen du dich auch auskennst. Das heißt, du befindest dich im bekannten Terrain.
Genau, du befindest dich in dem Bereich, den du für dich als die Erfahrungen definiert hast, die dich für diese Position qualifizieren. Ja? Und dann ist es wichtig, dann werden dir Detailfragen gestellt. Dann ist es wichtig, dass du dir eine Methodik aneignest, die ist eigentlich nicht besonders kompliziert. Ne? Ich nenne sie die CAR-Methodik, also C-A-R. Context, Action und Result, ja, dass du bei allem, was du sagst, immer beschreibst, also wenn dir eine Frage gestellt wird, ja, in vielen Interviews stellen die Interviewer sogenannte verhaltensbasierte Fragen. Verhaltensbasierte Fragen bedeutet, man geht her und lässt sich von einem Bewerber oder einer Bewerberin erklären, wie sie in der Vergangenheit in einer bestimmten Situation sich verhalten haben. Daraus schließt man, wie sie sich in der Zukunft in ähnlichen Situationen verhalten werden. Und diese Methode, die ich hier einfach die CAR-Methode nenne, ja, die hilft, wenn ich eine Frage auf die Art und Weise beantworte, dieses Schema zu bedienen. Die hilft aber auch, wenn ich jemand habe, der keine Ahnung von verhaltensbasierten Fragen hat. Die hilft auch in solchen Situationen, weil jeder Interviewer mag es gerne, Beispiele zu hören. Ja? Niemand hat gerne die Theorie, wie man die Dinge sieht, welche Philosophie man dahinter hat.
Ja, das ist dann nach Freud und die, wie heißt das, gewaltfreie Kommunikation nach Rogers, sowas, das
genau,
will niemand hören.
Ja? Und was ich im Interview zeigen will, ist, ich kann's. Und mit Beispielen habe ich das beste Tool in der Hand. Und wenn ich meine Beispiele nach dieser Methode aufbaue, dass ich sage, was ist der Kontext? Ja? In welcher Situation habe ich das, was ich jetzt sage, gemacht? Warum ist das auch wichtig? Ja? Warum ist es wichtig, warum halte ich das für wichtig? Warum, dass ich das so wichtig halte, dass ich das jetzt erwähne? Ja? Also so ein bisschen den Kontext beschreiben, kurz umreißen. Ja? Dann ganz wichtig ist die Action, die Aktion. Was habe ich selbst hier für eine Handlung vollzogen? Ja, was habe ich gemacht? Und da ist es ganz wichtig, dass ich beschreibe, was ich selber gemacht habe. Nicht, was meine Kollegen gemacht haben oder was das Team gemacht hat, sondern da geht es darum, was habe ich persönlich gemacht, dass das Result, was ich nachher auch noch beschreibe, dass das eingetreten ist. Und das Resultat, ja, das muss ich auch unbedingt beschreiben, ja, weil ich kann das tollste Ding gemacht haben, ja, die tollsten Ideen gehabt haben und umgesetzt haben. Wenn sie zu nichts geführt haben, dann ist es auch wertlos. Ja. Und darum ist es auch wichtig, dass ich nachher erwähne, was damit passiert ist.
Blickkontakt. Wie wichtig ist Blickkontakt?
Sehr wichtig. Und diesen Blickkontakt, den muss ich auch ungefähr gleichmäßig auf die Interviewer meine Gesprächspartner verteilen. Ja? Es ist schlecht, wenn ich eine Person immer fokussiere, immer in die Augen schaue und letzten Endes stelle ich am Ende fest, der Entscheidungsträger oder die Entscheidungsträgerin ist die andere Person, ja, und die ich nie angeschaut habe, kommt nicht gut an. Ja, fühlt sich der andere so ein bisschen ausgeschlossen in dem Gespräch.
Wenn wir jetzt unnatürlich entspannt sind, kann ja auch sein, wir haben so viel trainiert und wir sind relaxed und Augenkontakt und was weiß ich was. Und ist es dann sinnvoll, wenn wir wirklich zu entspannt sind? Ist nicht so eine gewisse Aufgeregtheit, gehört die nicht irgendwie dazu?
Also ich sag mal so, aus eigener Erfahrung weiß ich, aus Interviewer-Erfahrung, also von Unternehmensseite aus, da weiß ich, dass eine gewisse Aufgeregtheit ein wirklich gutes Zeichen ist. Ja? Als Interviewer entwickelt man einen sechsten Sinn dafür, ob ein Kandidat sehr entspannt ist oder doch ein bisschen aufgeregt ist. Und für mich ist es immer ein Alarmsignal, wenn jemand komplett entspannt ist. Weil dann stelle ich mir die Frage, wie wichtig ist ihm das? Macht er das vielleicht nur mal, um den Marktwert zu testen? Oder macht sie das vielleicht nur, um vielleicht Erfahrung zu sammeln, Vorstellungsgesprächserfahrung zu sammeln? Ja? Und hat aber gar kein Interesse an dieser Stelle. Vielleicht hat die Person nächste Woche ein Interview, was ihr sehr wichtig ist, und hat gesagt, ich mache diese Woche aber mal das Interview mit euch, einfach um mich ein bisschen warm zu machen. Ja? Und drum ein bisschen Nervosität darf da ruhig durchschimmern. Das hat auch keine Auswirkungen auf das Ergebnis. Ganz im Gegenteil, das wird sogar, also ich persönlich finde das sogar positiv.
Was sollte man in dieser Phase des Bewerbungsgespräches, also wir haben die Vorstellung, wir haben was über das Unternehmen erfahren, es wurden Fragen gestellt, was sollte man bis dahin auf keinen Fall gesagt haben? Oder gefragt haben.
Wie viel verdiene ich bei dieser Position?
Also, aber das ist doch essentiell. Ich muss doch wissen, wie viel Geld ich bekomme und ob es eine 4- oder 5-Tage-Woche ist oder ob ich remote arbeite. Das ist doch schon wichtig für mich als Bewerber.
Natürlich ist es wichtig.
Und die Urlaubstage, ja, natürlich.
Und ich werde das auch alles rausfinden. Aber es ist als allererstes, Wenn wir wieder auf das Ziel zurückkommen, ja, ist es eine Stelle, die ich annehmen würde. Ja? Und wenn ich mich zunächst um die Inhalte kümmere und dann am Ende mich darum kümmere, wie sieht's aus mit dem Urlaub? Wie sieht's aus mit den vielleicht darf ich hier mal eine kleine Anekdote anbringen. Ja? Ich hatte mal ein Vorstellungsgespräch. Wir haben eine Leiterin für den Bereich Zoll gesucht, ja, bei einem meiner Arbeitgeber. Und die Person hat im Interview, im ersten Gespräch, als wir uns miteinander zusammengesetzt haben, ganz am Anfang gefragt, wie laufen bei Ihnen im Unternehmen die Pausenregelungen? Da saß ich da, da war ich sowas von überrascht, ja. Da habe ich gesagt, also das kann ja wohl nicht das Ziel sein, hier die Pausenregelungen zu erörtern, ja. Wo wir doch noch so viel zu besprechen haben, wo es ums Fachliche ging oder wo es um die eigentliche Aufgabe ging. Also,
nee, man muss Prioritäten setzen, entschuldige bitte, ja. Und wenn mir die Pausenregelungen sehr, sehr wichtig sind, dann, ja, dann muss ich das ansprechen. Also, was ich sagen möchte oder fragen möchte, haben diese Themen, Pausenregelung, Urlaubstage, Gehalt, überhaupt etwas im ersten Vorstellungsgespräch überhaupt was zu suchen?
Also es ist sehr wenig Zeit in einem Erstgespräch. Meistens eine Stunde, vielleicht eine Stunde, 15 Minuten. Ja. Länger würde auch oftmals keinen Sinn machen, weil man sich dann einfach verzettelt. Ich würde es nicht anbringen, ja, außer es ist was, was für mich essentiell wichtig ist. Wenn ich alleinerziehende Mutter bin oder alleinerziehender Vater bin und ich brauche um 10 Uhr jeden Tag eine Pause, weil ich da irgendwas für das Kind machen muss, dann sollte ich das fragen. Wenn das aber nicht essentiell ist, dann würde ich das erst dann bringen, wenn ich grundsätzlich denke, dass die Stelle für mich geeignet ist. Und das ist meistens erst im zweiten Gespräch oder teilweise dann auch erst in der Verhandlung, wenn es um eine Vertragsausfertigung geht.
In solchen Gesprächen gibt es ja auch Fragen, die die Arbeitgeber, potenziellen Arbeitgeber, gerne stellen. Mhm. Und da gibt es welche, so richtige Fallstricke, auf die man sich vorbereiten kann, beispielsweise mit dir. Und welche Fragen sind das denn und sind die Antworten, die man da gibt, überhaupt wichtig?
Vielleicht kannst du mich mal ein bisschen leiten. Welche Art von Fragen meinst du genau? Weil da gibt es so viele.
Wo sehen Sie sich in 5 Jahren?
Ja, zum Beispiel.
Haben Sie sich woanders auch noch beworben?
Genau. Ja, das sind so typische Fragen. Nehmen wir gerade mal die Frage, wo sehen Sie sich in 5 Jahren? Ja, das sind eigentlich keine Kernfragen des Vorstellungsgesprächs. Das sind so Fragen, die werden gerne gestellt, um den Kandidat etwas besser einschätzen zu können. Diesen Ich fange nochmal an mit der Frage wo sehen Sie sich in 5 Jahren? Ja? Die Frage, wo sehen Sie sich in 5 Jahren, ist eine Frage, die nimmt das Unternehmen oder die Unternehmensvertreter sehen wollen, wohin soll die Reise langfristig gehen? Ja? Das ist keine Frage, die einen massiven Einfluss auf das Ergebnis des Gesprächs haben wird. Ja. Ich würde mich auf diese Frage aber trotzdem gut vorbereiten und sagen, ob es für mich eher in die Führungsschiene gehen soll oder ob es für mich eher in die Expertenschiene gehen soll, wo ich mich langfristig sehe. Die andere Frage, die du gerade gestellt hast.
Kurz was zu der Frage noch, Entschuldigung, zu der Frage.
Ja, gerne.
Du hast jetzt dein Bewerbungsgespräch und du wirst angestellt als was auch immer. Ne? Und jetzt sitzt dein potenzieller Abteilungsleiter vor dir. Mhm. Und du wirst dann gefragt, wo sehen Sie sich in 5 Jahren? Und du sagst dann, ja, ich möchte mich weiterbilden, damit ich früher oder später auf Ihrem Platz sitze. Schwierig. Mhm.
Kommt ein bisschen drauf an, wer dir gegenüber sitzt. Ja. Ja, wenn das auch jemand ist mit großen Ambitionen, dann sagt er sich, ja, dann bin ich einen Schritt voran, dann kannst du nachrücken. ich würde diese Frage gar nicht so im Detail beantworten. Also ich würde sagen, in welche Richtung es fachlich für mich gehen soll. Ich würde auch sagen, was meine Ideen sind, was Führung anbelangt. Möchte ich eine Führungsrolle? Möchte ich in den Führungshierarchien aufsteigen? Das ist eine Frage, die sollte man sich unbedingt stellen, ja? Weil es ist keineswegs normal, dass man das möchte. Weil wenn ich mir mal überlege, je mehr ich mit Leadership zu tun habe, umso weniger Zeit habe ich dann eigentlich auch, mich in meinem Fachbereich zu bewegen. Ja? Dann muss ich mich nämlich um Unternehmenspolitik kümmern. Ja? Dann muss ich Netzwerke aufbauen. Dann muss ich mich ja, einfach auch mit Leuten arrangieren. Und das ist nicht jedermanns Sache, ja. Viele sagen, ich möchte gerne im Bereich, in dem ich eben angestammt bin, würde ich gerne Experte werden, ja, was weiß ich, im Rechtsbereich oder im Bereich Human Resources, Bereich Marketing, ja. Also da gibt es schon, da sind die Abstufungen dann schon da. Natürlich wird sich das irgendwo ein bisschen mischen, ja. Ein bisschen Führung geht sicherlich auch als Experte, die ich da geben kann, ja. Ich kenne viele Leute, die leiten dann Abteilungen mit 3, 4 Mitarbeitern, ja. Die sind aber immer noch Fachexperten in ihrem Bereich, haben aber die Unterstützung von ihren Mitarbeitenden in dem Sinne, sind jetzt nicht irgendwo in der vierten Führungsebene und kümmern sich eigentlich nur noch um Leadership im Unternehmen. Ja? Also das sollte ich wissen, was ich möchte, und dann kann ich das auf diese Frage auch beantworten, und dann kann ich das auf diese Frage auch ja anwenden.
Das heißt, man sollte sich vorher über diese Fragen Gedanken machen. Und da gibt
Auf
es
jeden
eine
Fall.
Reihe von
Ja, da gibt es eine
Fragen.
Reihe von. Vielleicht darf ich vielleicht darf ich an der Stelle erwähnen, ich habe ein Dokument, ja, ich nenne das den Leitfaden Vorstellungsgespräch, in dem werden die 9 meistgestellten Fragen in Vorstellungsgesprächen erwähnt. Also wenn die Hörer deines Podcasts Interesse haben daran, ich kann dir da auch gerne den Link dazu zur Verfügung stellen.
Ja, das wäre natürlich super, weil, ja, wenn man sich darauf vorbereiten kann, ist es natürlich toll. Und da kommt gleich die nächste Frage. Bewerben sich die Menschen eher am Ende des Jahres oder eher am Anfang des, wenn so ein Jahreswechsel ist, am Anfang des nächsten Jahres?
Ich glaube, wir kommen jetzt in so eine Zeit rein, erwähnst du Monate? Also wir kommen jetzt so ans Jahresende, und wann die Bewerbungen eingehen, ist eigentlich nicht relevant. Man muss sich einfach nur darauf einstellen, dass insbesondere das Human Resources-Geschäft einen sehr zyklischen Ablauf hat. Das heißt also, dass wenn wir Vorstellungsgespräche werden um diese Zeit jetzt nicht so viele geführt, ja, das kommt dann erst wieder Mitte Januar, fängt das dann wieder an und geht dann bis zur Urlaubszeit, dann flacht das wieder ab, ja, und steigt dann im September wieder an und geht bis, ich würde sagen, bis Mitte November. Ja, das sind so die Hochphasen, wenn es um Vorstellungsgespräche geht. Das liegt einfach daran, dass da viele Leute miteinander koordiniert werden müssen, und in den Ruhephasen, also um die Weihnachtszeit oder zur Urlaubszeit, sind eben einfach die entsprechenden Leute oftmals nicht verfügbar, und drum schläft es da immer so ein bisschen ein.
Oder sie bereiten die Weihnachtsfeier vor.
Genau.
Diesen Link zu der PDF-Datei, den verlinken wir natürlich oder setzen wir natürlich in die Shownotes hinein zu diesen neuen Fragen. Gibt es auch Antworten auf diese neuen Fragen, welche man da geben könnte?
Ja, also ich stelle dort die Fragen vor, und ich stelle da auch immer eine Beantwortungsstrategie vor, wie man diese Frage optimal beantwortet. Ja, also das ist recht knapp, das ist auf einer Seite. Aber ich glaube, als Startpunkt ist es eine gute Möglichkeit, sich das ranzuziehen und zu sagen, ich nehme mal diese 5 Fragen vor, was würde ich darauf antworten? Ja, und dann kann ich damit mal trainieren, dann kann ich das mal vielleicht mit jemand, dem ich vertraue, besprechen, und schaffe mir da so ein Bewusstsein dafür, wie ich bestimmte Fragen beantworten werde.
Die Fragen sind das Standardfragen, die auf der etwas mit dem Beruf zu tun haben, den man selbst ausübt oder seine Person an sich. Oder sind das auch diese richtig, richtig fiesen Fragen?
Nein, also das sind die Fragen, die ich festgestellt habe, die in Vorstellungsgesprächen, und ich unterhalte mich da auch viel mit Kollegen, die wirklich die wichtigen Fragen im Vorstellungsgespräch sind. Also zum Beispiel, stellen Sie sich doch kurz vor oder erzählen Sie von sich. Ja, diese Frage, die wir eben schon besprochen haben, das ist eine davon. Ja, dann habe ich diese K-Methodik in einer Frage dort dargestellt. Ja, dann geht es um Fragen nach den Schwächen. Ja, das ist auch immer so eine beliebte Frage. Ja, und dann sind auch solche Fragen drin, wie was wollen Sie bei uns verdienen? Ja, das sind einfach Fragen, auf die man eine Antwort haben muss, wenn man als Kandidat ernst genommen werden möchte.
Und es gibt ja noch fiese Fragen. Ich habe da die mal gibt's. Irgendwo eine gelesen, wenn zwei Interviewer einem gegenüber sitzen, dann kann es sein, dass die Frage kommt, wer von uns beiden ist Ihnen denn sympathischer? Die Frage fand ich den Hammer. Ja, was sagt man jetzt?
Also ich glaube, es ist in dieser Situation, ich meine, es ist ja eine Frage, bei der man nur verlieren kann. Ja? Also sage ich, ja, also Person A ist mir sympathischer, dann mache ich mir oftmals noch nicht mal Pluspunkte bei Person A. Ja? Also würde ich so nicht beantworten, und ich würde einfach auch sagen, ich würde sagen, wie es ist. Ja, ich würde in so einem Fall sagen, schauen Sie, wenn ich jetzt sage, Sie sind mir sympathischer, dann kann ich dabei nur verlieren. Ja, und wir kennen uns nicht so gut, dass ich so eine Aussage machen würde, und deswegen würde ich diese Frage gerne unbeantwortet lassen.
Okay, dann gibt es noch eine ganz tolle Frage, die ich irgendwo mal gelesen habe. Welche Bücher, 5 Bücher, haben Sie zuletzt gelesen?
Ja, das ist natürlich eine spannende Frage, ja, weil es wirklich viel über einen aussagt. Ja. Nummer 1, hat man überhaupt Bücher gelesen?
Bücher, was ist das? Ich schaue nur TikTok-Videos an.
Ja, also es gibt Fragen, die sind knackig zu beantworten. Ja. Man muss halt auch, sagen wir mal, mit dieser Frage mit den Büchern geht das gerade noch so. Ja. Es gibt aber auch Fragen, die schon so ganz nah ans ja, nicht mehr ganz so am grünen Bereich vorbeischrammen, ja. Zum Beispiel, welche Zeitschriften lesen Sie, ja? Ich meine, da kann man ja dann doch ein bisschen was draus ableiten, wie ist jemand, wie sind so die politischen Ansichten und so. Und ja, wenn diese Fragen gestellt werden, ich meine, man kann immer sagen, ja, möchte ich nicht beantworten, aber gut kommt ankommen gut, tut das auch nicht, gut, ja.
Ja, ich lese immer nur den Bayern-Kurier, ja, und Bücher aus dem Kopfverlag. Ja, was anderes stimmt ja alles eh nicht, ja. Also es ist ungünstig, die Antwort, oder?
Ja, also es sind Fragen, also Fragen, ich finde Fragen, bei denen man nur verlieren kann, wenn man das erkennt, ja, dann sollte man das auch wirklich, aussprechen. Ja? Sollte man sagen, es ist schwierig für mich, diese Frage zu beantworten, weil ich sehe jetzt eigentlich keine Möglichkeit, dass ich mit dieser Antwort hier irgendwo gut darstellen kann. Weil ich glaube, dass diese Antworten, die ich hier gebe, ja, dass die mich nicht repräsentieren würden.
Was, und dann kann natürlich sein, dass die Frage kommt, welche würden Sie denn repräsentieren?
Ja, ja, gut, aber und vielleicht gibt es da ja was dann, ja?
Ja? Genau, muss man sich vorher mal Gedanken machen. Aber diese Fragen gibt's, und wenn wir diese Fragen vorher nicht trainiert haben, dann kann es sein, dass unser Kopf rot wird, der Puls nach oben schnellt, ein Blackout sich einstellt und der Job weg ist. Deshalb sollte man solche Fragen mit dem Björn Doppelmann trainieren. Ja? Nicht nur diese Fragen, sondern auch andere. Dann genau. Ganz am Anfang des Podcasts hast du gesagt, oder du hast es erwähnt, am Ende eines Interviews kommt oftmals die Frage, haben Sie noch Fragen? Und sollte man dann sagen, nee, alles gut, super, ja, gefällt mir so, ja. Wann darf ich unterschreiben? Oder welche Antwort sollte man denn da geben?
Also es gibt eine felsenfeste Regel beim Vorstellungsgespräch. Auf die Frage, haben Sie noch Fragen, hat man immer Fragen. Und ich meine, jetzt muss ich mal ganz, ganz ehrlich sein. Ja? Ich glaube, wenn sich jemand ein neues Handy kauft, ja, was er vielleicht 2 Jahre benutzt, oder ja, da hat diese Person mehr Fragen als viele Bewerber in Vorstellungsgesprächen. Also
das kann ich mir gut vorstellen, ja.
Ich muss sagen, also ich kann es verstehen, warum die Leute sagen, es ist ja eigentlich alles gesagt worden, ich habe keine weiteren Fragen. Aber es ist zeichnet nicht nur ein schlechtes Bild, ja, weil es einfach an der Ernsthaftigkeit der Bewerbung zweifeln lässt. Weil eigentlich müsste hier jetzt eine ganze Litanei von Fragen kommen, ja. Und in meinen Augen ist das auch der Zeitpunkt, die Fragen zu stellen, die dem Bewerber oder die Fragen zu stellen, die auch etwas tricky sein könnten, ja, wo es nämlich um die Persönlichkeit der Führungskraft geht. Ja. Solche Fragen wie, wie reagieren Sie darauf, wenn die erwünschten Ergebnisse ausbleiben? Ja? Oder eine Frage, was nervt Sie an Mitarbeitern? Ja? Das sind Fragen, die hier gestellt werden können und die unbedingt gestellt werden sollten, damit man die Person des Vorgesetzten überhaupt einschätzen kann.
Was macht für Sie einen guten Mitarbeiter aus?
Ja, da kann ich auch zum Beispiel sehr gut dran erkennen, was der Vorgesetzte oder die Vorgesetzte dieser Rolle, was denen wichtig ist. Und dann kann ich für mich abgleichen, bringe ich das mit? Ja? Und wenn ich das nicht mitbringe, dann würde ich vielleicht gut daran tun, doch noch ein paar Gespräche mehr zu führen und eine andere Stelle anzunehmen. Ja?
Das heißt, man kann auch das Bewerbungsgespräch dann umdrehen, dass der andere sich bei mir bewerben muss und dass man das auch ein bisschen Informationen vom Unternehmen herauskitzeln kann, vom Vorgesetzten, von wem auch immer. Kann man auch fragen, dürfte ich mir den Arbeitsplatz mal anschauen?
Das ist eine gute Frage. Ich würde das aber nicht im Erstgespräch stellen. Ich würde diese Frage für dann aufheben, wenn ich merke, jetzt ist wirkliches Interesse vom Unternehmen da. Ja? Und dann das Ganze vielleicht mal mit einem Besuch verbinden, wo ich auch das Team kennenlerne, wo ich mir die Umgebung mal anschauen kann wo ich einfach mal die Chance habe, da reinzuschnuppern und zu sehen, was erwartet mich dort, wenn ich dort anfange.
Okay, dann noch eine Frage zum Bewerbungsanschreiben beziehungsweise zum Lebenslauf. Also jetzt nicht inhaltlich, darum geht mir es jetzt nicht, sondern wenn man so etwas verschickt, sollte man dann auf den Knopf bei der E-Mail, kann man ja wichtig irgendwie anhaken, ja, so dass man so ein Ausrufezeichen, gibt es ja so ganz Dinge, oder dass man wichtig reinschreibt in den Betreff, oder ist es eher nur für den Bewerber wichtig, für die Bewerberin, dass die E-Mail auch diesen Betreff hat, oder ist es auch für den Mitarbeiter im Personalbüro wichtig? Ich meine, der bekommt ja, keine Ahnung, x Bewerbungen pro Tag.
Also ich würde es nicht machen. Ja, ich würde es ganz regulär als ganz normalen Dringlichkeitsstatus versenden. Und also ich finde es immer komisch, wenn Bewerbungen bei mir reinflattern, die dann mit wichtig gekennzeichnet sind. So, ja, ich bin der Meinung, das sollen die Bewerber dann schon mir überlassen, ob ich das jetzt für wichtig erachte oder nicht.
Gut, nur weil etwas für den Bewerber, für die Bewerberin wichtig ist, heißt es nicht, dass das auch für das Unternehmen wichtig ist. Ganz klar, deshalb davon Abstand nehmen. Lieber Björn, haben wir etwas vergessen hier in unserem Podcast?
Ich glaube, wir haben alles ganz gut durchgearbeitet. Einen letzten Hinweis wollte ich noch geben, und zwar, was Absagen angeht. Ja? Absagen, insbesondere wenn man am Anfang eines Bewerbungsprozesses steht, tun einfach ein bisschen weh. Ja? Ich möchte aber nur noch mal darauf hinweisen, dass wenn ich eine Absage für die richtigen Gründe bekomme, ja, weil ich nicht auf die Stelle passe, dann ist das besser als eine Zusage für die falschen Gründe, weil man mich falsch eingeschätzt hat, bekomme. Ja? Weil im zweiten Fall ist es sehr wahrscheinlich, dass ich einen Karrierefehler mache. Und je weiter ich in meiner Karriere fortgeschritten bin, desto schlimmer sind Karrierefehler. Ja? Das kann dich schnell mal um 3, 4, 5 Jahre zurückwerfen. Und du musst dir wieder vieles neu aufbauen. Und vor dem Hintergrund sage ich eben immer, die Absage für die richtigen Gründe ist besser als die Zusage für die falschen Gründe.
Sehr guter Hinweis, brillant. Jetzt ist es aber oftmals so, dass wir eine Absage erhalten. Da steht drin: Sehr geehrter Herr Eckert, vielen Dank für Ihre Bewerbung. Wir müssen Ihnen mitteilen, dass wir uns für einen anderen Bewerber entschieden haben. Mit freundlichen Grüßen. Nein, wir wünschen Ihnen noch für die Zukunft viel Erfolg. Mit freundlichen Grüßen, die A, B, C, D, E, F, G, H. Ich hoffe, es gibt keine Firma, die so heißt. GmbH. Ja. Macht es denn auch Sinn, dass man dann nochmal nachhakt und fragt, was waren denn die Gründe?
Also, das macht Sinn am Anfang auf jeden Fall. Wenn das meine ersten Bewerbungen sind, auf jeden Fall. Am besten mit dem Linienvorgesetzten Kontakt aufnehmen und mal fragen, woran lag's. Ja. Wenn ich aber schon einige Gespräche geführt habe und dann merke, das wäre eine Firma gewesen, wo ich für mich selber gesagt hätte, das nehme ich auf jeden Fall an, dann auf jeden Fall den Kontakt aufnehmen. Dann auf jeden Fall sich erklären lassen, woran lag's, was hat nicht funktioniert, ja, und vielleicht war es ja wirklich so, dass einfach ein Besserer gekommen ist oder eine Bessere gekommen ist. Aber oftmals, gerade wenn man eben nicht mit dem entsprechenden Personaler, sondern mit dem Linienvorgesetzten spricht, kann man sehr, sehr viel erfahren. Ja, und auch was für sich selber mitnehmen, wo man merkt, da kann ich mich verbessern und das hat einfach nicht gut funktioniert in diesem Gespräch. Ja.
Und so, blöde Frage. Ist es schon mal passiert, dass dann der abgelehnte Bewerber, die abgelehnte Bewerberin angerufen hat oder eine E-Mail geschrieben hat und dann der Linienvorgesetzte, so heißt es, wenn ich, sagt, ey, wenn ich mir das jetzt nochmal überlege und jetzt ist der oder die ein bisschen entspannter während des Telefonats, vielleicht war sie oder er während des Vorgesprächs angespannt und jetzt ist es ein ganz anderer Mensch, ich glaube, die lade ich nochmal ein. Kann sowas passieren?
Das kann schon passieren, aber ich glaube, in der Regel ist es ja so, deswegen werden Gespräche immer zu zweit geführt. Also das kann im Ausnahmefall passieren. Es ist aber, ich glaube, man sollte das Gespräch nach der Absage eher deswegen führen, weil man sich verbessern möchte und nicht in der Hoffnung, dass man es doch noch rumreißen kann.
Richten sich deine Angebote eher an Führungskräfte, ans Mittelmanagement oder auch an, ich sage jetzt mal, normale Angestellte oder Arbeiter?
An alle, ja. Und zwar, ich bin arbeite schwerpunktmäßig für Leute um die Karrieremitte. Das heißt also Leute, die, sagen wir mal, 10 bis 20 Jahre Berufserfahrung haben. Ja, das ist eine Gruppe, mit der ich sehr gut vertraut bin, weil mit denen arbeite ich auch sehr aktiv in meiner Position, in meiner Rolle als Personalleiter zusammen. Ja, und da eben bei mir im Unternehmen auch immer mal wieder Kündigungen anstehen, beschäftige ich mich mit genau diesen Menschen und helfe denen dann auch, neue Stellen zu finden.
Das heißt, du generierst dir deine eigenen Kunden, ist ja auch praktisch, oder?
Nee.
Ja, ich kann das, übrigens auch.
Da hätte ich einen Interessenskonflikt. Aber ich arbeite da mit anderen Profis zusammen, die den Leuten dann helfen.
Okay. Jetzt ist dein Training, das du anbietest, ist das ein Vor-Ort-Training? Ist das ein Online-Training? So per Zoom oder Microsoft Teams?
Ich habe zwei.
Oder ist es ein Online-Kurs?
Ich habe zwei Varianten. Mhm. Ja, ich habe einmal den Online-Kurs, der noch dieses Jahr live gehen wird.
Du weißt schon, wir haben Ende November 2023. Ja, es kann natürlich sein, dass der Podcast erst im Januar online geht. Ich muss nochmal gucken, nächstes Jahr 24. Das heißt, wir reden gerade über November 2023 und im Jahr 2024 ist dieser Kurs online. Ist das richtig?
Der ist im 24 auf jeden Fall online. Okay. Dann kannst du das rausschneiden.
Nein, das schneide ich nicht raus. Ich meine, ich kann keine Ahnung, wann die Leute das hören, nur damit die halt sagen, stell dir vor, die hören das an, die Zuhörer im Januar 25, ja, und sagen dann, hey, jetzt muss ich noch 11 Monate warten oder 12, bis der Kurs online geht, dabei ist er schon online. Deshalb, bei Jahreszahlen sage ich immer dazu, welches Jahr es ist, um das entsprechend verständlicher zu machen.
Alles klar.
So, und dann gibt es noch die Variante Zoom.
Und dann gibt es noch die Variante, persönlich mit mir zusammenzuarbeiten, ja, wo wir ganz individuell auf die Fragestellungen von dir eingehen. Und da hangeln wir uns dann entlang der Probleme, die du hast im Vorstellungsgespräch und im Bewerbungsprozess. Und das können wir dann ganz individuell vereinbaren.
Die allerletzte Frage, wirklich die allerletzte Frage. Nein, zwei Fragen noch. Erste Frage. Macht es Sinn, dass man Trainingsbewerbungsgespräche macht? Sprich, ich bewerbe mich irgendwo bei irgendeiner Firma. Ich habe gar keinen Bock, dahin zu gehen, aber ich mache es trotzdem, um Erfahrung zu sammeln. Macht es Sinn?
Ist einer meiner heißesten Tipps am Anfang einer Bewerbungsphase. Bewirb dich auf Stellen, wo du weißt, du wirst eingeladen, und setz dich da rein in das Vorstellungsgespräch und sammel Erfahrungen. Ja, bewirb dich nicht gleich am Anfang bei den besten Unternehmen, wo du unbedingt hin willst, weil das erste Vorstellungsgespräch, das wirst du auf jeden Fall irgendwie versemmeln. Ja, drum geh und mach Testgespräche. Ja?
Und vielleicht auch diese Testgespräche bei Firmen, die nicht im direkten Umkreis sind, sondern ein bisschen weiter weg. Ja, weil nachher hast du deine ganzen Firmen im Umkreis abgegrast mit Testgesprächen und dann musst du irgendwo anders arbeiten, was vielleicht weiter weg ist. Also eher ein bisschen weiter weg am Anfang vielleicht. Ja. Und dann die nächste, das ist auch wirklich jetzt die letzte Frage. Wenn du unseren Zuhörern und Zuhörerinnen einen Tipp geben könntest, was auch immer dieser Tipp sein kann, für Vorstellungsgespräche, für Interviews, gibt es ja ganz viele Bezeichnungen mittlerweile. Welchen Tipp könntest du denn den Hörern bzw. Zuhörerinnen geben?
Also ich habe einen Tipp, ja, und ich bin ganz erstaunt, dass viele Leute die den eben nicht befolgen. Ja. Wenn ihr in ein Vorstellungsgespräch geht, dann nehmt euch eine Mappe mit und einen Stift mit, dass ihr euch Notizen machen könnt. Das machen nämlich viele Leute nicht, die sitzen dann da und ich warte immer drauf, wo ist jetzt die Mappe, wo packen die jetzt den Stift aus, damit sie sich Notizen machen können, ja, und da kommt einfach nichts und da sitze ich dann immer da und denke mir so, wenn jetzt hier irgendwas Interessantes gesagt wird, könnt ihr euch danach dann noch dran erinnern, ja, also nehmt Stift und Papier mit, ja, vielleicht nehmt ihr sogar ein Blatt mit, wo ihr euch die Stichpunkte aufschreibt, die ihr unbedingt im Vorstellungsgespräch erwähnen wollt, und dann könnt ihr die danach abticken und dann wisst ihr ganz genau, hier in dem Vorstellungsgespräch habe ich das gesagt, was mir wichtig ist.
Perfekt. Dann vielen herzlichen Dank, lieber Björn, für die Zeit, die du dir genommen hast, für das aufschlussreiche Gespräch, wie man ein Bewerbungsgespräch durchführt. Nur damit ihr das auch erkennt, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ich bereite mich auch auf solche Gespräche vor und schaue mir die Webseiten an. Ich höre mir Podcasts an von den Interviewpartnern. Also, und genauso solltet ihr es auch mit euren Bewerbungen halten. Informiert euch wirklich über das Unternehmen, bei dem ihr euch bewerben wollt. Schreibt euch und merkt euch die Namen der wichtigsten Köpfe dort im Unternehmen, in welcher Branche die tätig sind. Was wissen Sie über unser Unternehmen, wird sehr, sehr oft gefragt. Und das macht durchaus Sinn, dass man sich auf ein Gespräch vorbereitet. Ja, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, wie gesagt, alles vielen, vielen lieben Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch wie jede Woche, dass ihr gesund seid, werdet und dass eure Wünsche in Erfüllung gehen. Wir hören uns nächste Woche wieder. Mein Name ist Ulrich Eckhardt. Servus und bye-bye.
Auch von mir. Vielen Dank fürs Zuhören und vielleicht hört er ja auch mal bei mir in den Podcast, in den Jobsuche-Mentor rein.
Ja, den habe ich ganz vergessen. Siehst du, ich habe mir es nicht aufgeschrieben. Jetzt wäre ich gleich Lügen gestraft. Ich erzähle dir was von Vorbereitung. Der Björn hat natürlich auch einen Podcast, den wir verlinken. Und bitte abonniert doch jetzt beide Podcasts. Ja, es wäre unfair, wenn ihr einen nur abonnieren würdet. Also beide, bitte. Ja, das war's jetzt.
Mach das.
Servus, tschüss.
Bis dann. Tschüss.